Ja, wie Leanne schon angekündigt hat, kommen wir heute zum Abschluss unserer spannenden Serie Meine Berufung entdecken. Und wenn wir unsere Berufung entdecken wollen und wenn wir zum Abschluss kommen, dann ist es so mein Anliegen, noch mal ein bisschen zusammenzufassen, was bisher geschah. Wir haben ganz am Anfang gesehen, dass Gott einen Traum über uns hat. Und das alleine ist schon unglaublich. Gott hat einen Traum über dein und über mein Leben. Der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er hat einen Traum über uns. Unfassbar, oder? Und es gilt jetzt nicht, dass wir irgendwie in unsere Berufung kommen oder dass irgendwie unsere Berufung zu einer ganz bestimmten Sternenkonstellation vom Himmel fällt. Nein, die Berufung ist bereits da. Es geht nämlich nicht um deinen und meinen Traum, den wir vielleicht irgendwann mal zu einer bestimmten Zeit über unser Leben erst träumen müssen, sondern es geht um den Traum, den der lebendige Gott bereits für dich und für dein Leben träumt. Und diese Berufung, die ist schon über deinem Leben ausgesprochen. Und mit dieser Serie war es unser Anliegen, dazu zu unterstützen, diese Berufung zu entdecken. Wir haben als nächstes einen Einblick bekommen darin, was es alles für Berufungen gibt in der Bibel. Berufungen, die Gott schon über seine Kinder ausgesprochen hat. Und da habt ihr in dem Booklet, auf das Leanne nochmal so hingewiesen hat, da habt ihr ja einige Seiten mit verschiedenen Bibelstellen. Und die zeigen uns einfach auf, wie weitläufig und wie so ein riesengroßer Fächer dieses ganze Thema der Berufung ist. Es zeigt die unterschiedlichen Gedanken Gottes, was er möchte, was seine Kinder mit ihrem Leben anstellen sollen. Da ging es darum, wir sind berufen, zur Familie Gottes zu gehören, berufen, Friedensstifter zu sein, berufen, anders zu sein als unsere Umgebung, berufen zur Ewigkeit, berufen, zum Volk Gottes zu gehören. Wir haben gesungen, wir sind eins. Und berufen, das hört man manchmal nicht so gern, auch Leid zu erdulden. Und dann kamen die letzten beiden Wochen. Ich muss mich erstmal im Kopf kratzen. Da ist Herr Peter sehr praktisch geworden. Wisst ihr, es reicht halt nicht, wenn wir nickend im Gottesdienst sitzen. Es geht doch genau darum, dass wir ganz konkrete und praktische Schritte gehen, um unsere Berufung zu entdecken. Und da ging es zum Beispiel um die verschiedenen Gaben und Talente, die Gott in uns hineingelegt hat. Es ging um die Frage, wofür habe ich eine Leidenschaft? Wofür brennt mein Herz? Es ging auch um die Frage unseres Backgrounds, unseres Erbes. Was bringe ich von Seiten meiner Familie an Interessen und Fähigkeiten mit? Was ist einfach da schon durch Gott auch in mir und meinem Inneren angelegt? Und Peter hat uns immer wieder ermutigt, dass wir das nicht nur so als theoretische Gedankenspiele veranstalten, sondern dass wir uns Notizen machen, schreiben, 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 alles aufschreiben, die Zeit nehmen, uns hinsetzen. Was bewegt mich? Was macht mich aus? Was sind auffällige Wiederholungen in meiner Familie? Und dann letzte Woche, da wurde dann noch mal einer oben drauf gesetzt, da wurde es richtig konkret, unverblümt, so wie wir dich lieben, Peter. Wir wurden aufgefordert, das Schöne formuliert war, unser Leben vom Ende her zu denken. Und praktisch hat es bedeutet, was soll auf deinem Grabstein stehen? Also viel praktischer geht's, glaube ich, nicht, oder? Was möchtest du, dass bei deiner Beerdigung einmal andere über dich sagen? Hat sich jemand hingesetzt und seine Grabrede geschrieben? Nee? Aber die Frage dahinter ist, was möchtest du einmal erreicht haben? Und wenn du das wirklich tust, wenn du dich hinsetzt und überlegst, was möchte ich, dass andere am Ende meines Lebens über mich sagen, dann wirst du ganz schnell merken, wo die Lücken sind. Die Lücken in deinem Leben, diese Gaps zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Die Gaps, die Lücken zwischen dem, was du dir eigentlich, kennt ihr dieses Wort? Eigentlich. Hey, was wir eigentlich wollen, aber was wir wirklich tun. Wo es an der Zeit ist, auch gemäß diesen eigenen Wünschen zu leben. Peter, ich fand es mega herausfordernd. Also du hast dein Ziel erreicht. Weil genau darum geht es, sich herausfordern zu lassen. Lassen wir uns herausfordern? Lässt du dich herausfordern? Und dann, jetzt heute der Abschluss, was kann da schon noch kommen, oder? Kann ja nicht mehr viel passieren eigentlich, wir waren schon beim Grab. Wir könnten als Prediger jetzt denken, okay, wir können uns zurücklehnen. Es ist alles gesagt, Herr, jetzt liegt es an jedem selber, das auch zu tun. Und weißt du, bis zu einem gewissen Punkt stimmt es natürlich auch. Es liegt auch an jedem selbst, das zu tun. Aber was mir heute noch wichtig ist, uns mitzugeben, um erfolgreich auf diesem Weg zu sein, genügt es nicht, voller Begeisterung loszustürmen. Die Goldmedaille bekommt nicht der, der als erster losgelaufen ist, sondern die bekommt der, der als erster angekommen ist. Und immer wieder haben wir in der Bibel diese Analogie, dieses Beispiel von einem Wettlauf, von einem Langstreckenlauf. Immer wieder geht es darum, durchzuhalten bis ans Ende. Und es ist so, dass nicht alle, die loslaufen, kommen auch wirklich an. Wir waren in den Herbstferien in Norwegen. Und da war ich einmal mit den zwei Jungs, waren wir am Holmenkollen. Die Freunde des gepflegten Wintersports kennen den Holmenkollen. Also wenn man so am Samstag oder am Sonntagnachmittag so seine Couchzeit hat und Skispringen anschaut, da ist immer wieder mal der Holmenkollen dabei. Und dort waren wir auch in einem Skimuseum. Und in diesem Skimuseum gab es auch Exponate, die die unglaubliche Leistung von Roald Amundsen und seinem Team nachgestellt haben. Wisst ihr, was die Leistung war von Roald Amundsen? Nordpol, fast. Er war der erste Mensch, der am Südpol war. Aber es ist schon mal ganz gut. Einer der beiden Pole. Also, er war der erste, der eine erfolgreiche Expedition zum Südpol durchführte. Ich habe uns hier mal ein Foto mitgebracht. Mal, wenn ich auf On bin. Funktioniert es vielleicht auch? Genau. Es war ein vierköpfiges Team und ich habe gelernt, die Norweger sind recht patriotisch, das ist das wertfreie Wort, sind recht patriotisch. Also da muss sofort die Flagge rein und so war es auch hier, die Flagge musste rein. 1911 starteten zwei Teams von Forschern zu einem Wettlauf, um als erste Menschen bis zum Südpol vorzudringen. Das war auf der einen Seite Roald Amundsen mit seinem Team und auf der anderen Seite der Engländer Robert Scott. Und sie hatten natürlich unglaubliche Herausforderungen, krasse Temperaturen, Eiswüsten und sie haben sich mehr oder weniger zeitgleich auf den Weg gemacht. Und die Norweger kamen am 14.12., was denkt ihr, welche Jahreszahl? 1911, also schon eine Zeit lang her. 1911 kamen sie tatsächlich am Südpol an und die Engländer, Robert Scott und sein Team, die kamen auch an. Aber später, als Robert Scott und sein Team ankamen, da haben sie dort vor Ort nur die Spuren gesehen, dass die Norweger schon da waren. Ich weiß nicht, ob es noch Abdrücke im Schnee gab. Wahrscheinlich war es eher die norwegische Flagge, die vielleicht schon in Fetzen hing und ihnen zeigte, die Norweger waren zuvor da. Jetzt ist es so, sie kamen zwar beide an diesem Ziel an, aber die Engländer kamen nicht mehr zurück. Sie haben es nicht mehr zurückgeschafft. Und selbst wenn Scott als erster am Südpol angekommen wäre, hätte er den Weg zurück nicht überlebt, weil sie ihre Expedition falsch eingeteilt hatten. Erst ein Jahr später wurden ihre zu Eis gefrorenen Leichname und das Tagebuch von Robert Scott gefunden. Dazu passend steht im Hebräerbrief. Das ist doch eine schöne Überleitung, oder? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihnen nach. Ihr Lieben, wir werden hier aufgefordert, Vorbilder zu suchen, die sich bewährt haben. Wir werden aufgefordert, Vorbilder zu suchen, die standhaft geblieben sind. Also es geht nicht um Leute, die sich kurz irgendwo hinstellen und große Worte machen, dicke Backen. Ja, groß tun, sondern solche, die wirklich durchhalten und die sich bewährt haben. Nur sie sind es wert, dass wir unser Leben an ihnen orientieren. Es geht eben nicht um den Anfang, sondern um das Ende. Auch inspiriert durch Peter habe ich am Montag meine Oma besucht. Ich habe euch kein Bild mitgebracht. Meine Oma wird in ziemlich genau 3 Wochen 93. Und wir hatten echt so eine gute Zeit zusammen. Wir haben zusammen eingekauft, wir haben zusammen gegessen, sie hat erzählt. Und ich habe da einfach auch echt spüren können, was für ein Segen und was für ein Erbe. Das hat mich so vieles auch an die Worte von dir, Peter, erinnert. Darauf liegt, Zeit mit ihr nochmal verbringen zu können. Wir wissen nicht, wie lange es noch geht, aber ich habe es genossen. Sie ist mir ein Vorbild. Wer sind deine Vorbilder? Hast du überhaupt Vorbilder? Und wenn du Vorbilder hast, dann hast du auch eine Orientierung, wie du dein Leben gestalten möchtest. Und wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann suchen wir uns Vorbilder, die fest im Glauben stehen und die am Ende auch am Ziel angekommen sind. Jetzt ist mir aber noch eins wichtig. Wir pochen jetzt so sehr auf das Ende. Aber wisst ihr was? Ans Ziel kommt man natürlich auch nur dann, wenn man den ersten Schritt tut. Ja? Also wir wollen die Anfänge nicht komplett aus den Augen verlieren. Auch der Anfang im Leben eines Menschen als Nachfolger Jesu, auch den gilt es zu feiern. Und deshalb sagt uns die Bibel ja in diesen 3 Gleichnissen vom verlorenen Schaf und verlorener Groschen und verlorener Sohn in Lukas 15, was für ein großes Fest im Himmel ist über jeden Sünder, der umkehrt. Also wollen wir die Anfänge sehen, wir wollen die Anfänge feiern, aber wir wollen auch nicht vergessen, dass vom Anfang bis zum Ende oftmals noch ein weiter und beschwerlicher Weg ist. Aber es ist ein Weg, und das ist das Thema für heute, den wir nicht alleine gehen müssen. Zum einen geht Jesus seit unserer Bekehrung diesen Weg mit uns, aber auch wir gegenseitig als ganz reale menschliche Geschwister aus Fleisch und Blut, wir dürfen diesen Weg miteinander gehen. Und das Neue Testament, es ermutigt uns dazu, immer wieder in einer ganzen Menge von einander Bibelstellen. Wir dürfen als Geschwister einander anspornen, einander helfen, einander unterstützen, aber auch einander ermahnen und einander zurechtweisen. Mit anderen Worten, wir sollen das Leben miteinander teilen. Denn genau daraus besteht doch das Leben. Sich gegenseitig anspornen, sich ermutigen, sich auch mal zurechtweisen und sagen, wo es anders laufen sollte. An der Stelle hinkt vielleicht der Vergleich mit dem Wettlauf etwas. Beim Wettlauf gibt es ja nur eine Goldmedaille für den, der als Ersten ankommt. Und der als Vierter ankommt, der kriegt gar nichts. Es geht bei Gott aber nicht um die Reihenfolge. Es geht darum, überhaupt miteinander ins Ziel zu kommen. Ich habe noch ein anderes Beispiel für uns. Ihr findet es auch aus unserem Booklet. Und es ist... Dort im Booklet geht es um das Fuller Theological Seminar, aber es ist im BFP, in unserer Gemeindebewegung, nicht anders. Da gibt es eine Ausbildungsstätte, das Theologische Seminar Erzhausen. Ich habe dort nicht studiert, sondern in Korntal mit dem Fokus auf Mission. Und deswegen war nach meinem Studium, um dann in unserem Bund ordiniert zu werden, noch einige Kurse in Erzhausen notwendig. Und zu dieser Zeit war bereits erkannt worden, und wir sprachen auch miteinander darüber, dass die Absolventen, also die angehenden Leiterinnen und Leiter, Pastorinnen und Pastoren, dass sie zu einem ganz großen Teil schon nach wenigen Jahren den Dienst quittieren. Es ist so, nach 5 Jahren ist nur noch einer von 5 im Dienst. Nach 10 Jahren ist nur noch einer von 10 im Dienst. Das ist nach 10 Jahren eine Ausfallquote von 90%. Und das ist quer durch die verschiedenen Gemeindebünde gleich. Und dann wurde etwas genauer hingeschaut. Was war denn bei den 10%, die dabei geblieben sind, anders? Es waren diejenigen, die eingebunden waren in Begleitung. Es waren die eingebunden waren in Mentoringprogramme, in Freundschaften. Es waren die nicht als Einzelkämpfer unterwegs waren, sondern als Teamplayer. Woran scheitern wir denn, wenn wir allein sind? Und das ist jetzt ganz egal, ob das Pastoren sind oder Leiter sind oder andere Menschen. Woran scheitern wir, wenn wir allein sind? Ich bin immer ganz schnell dabei, Gründe und Erklärungen für mein Scheitern zu finden. Und wisst ihr, diese Gründe und Erklärungen, die lassen es am Schluss so aussehen, als wäre ich gar nicht gescheitert. Oder zumindest, als wäre ich nicht schuld an meinem Scheitern. Dann gibt es Umstände oder andere Leute, denen ich die Schuld zuschiebe. Oder ich halte vielleicht fest daran, dass es eine ganz gute Idee war, aber halt dummerweise nur der falsche Zeitpunkt. Es ist schwer, sich selbst und anderen sein Scheitern einzugestehen. Also, jetzt mal ganz ehrlich und ohne Ausreden, woran scheitern wir? In der Regel scheitern wir an unserer eigenen Sünde. Und da geht es eben nicht nur darum, ganz allgemein, ja, die Sünde kam in die Welt. Ich scheitere an meiner Sünde. Du scheiterst an deiner Sünde. An der Sünde, der wir Zutritt zu unserem Herzen gegeben haben. Ich denke dabei an David. Als er von seinem Palast aus seine Augen schweifen ließ und eine schöne Frau sieht, die ein Bad nimmt, dann nahm alles seinen Anfang. Eigentlich nahm es vorher seinen Anfang. David war nicht dort, wo er sein sollte, im Kampf mit seiner Armee. David hatte schon hunderte Schlachten geschlagen, aber in dieser Situation war er nicht bei seiner Armee, sondern, ich sag's mal salopp, er lungerte in seinem Palast herum. Er ließ der Sünde Zutritt zu seinem Herzen und was daraus erwuchs, war große Schuld, bis hin zum Mord, den er auf sich lud. Und du kannst die ganze Geschichte nachlesen in 2. Samuel 11. Hier geht es darum, dass der Zugang der Sünde zum Herz Davids gelegt war. Heutzutage muss man gar nicht im Palast rumlungern, um von seinen Augen zur Sünde verführt zu werden. Das geht alles ganz easy mit ein paar Mausklicks und einer einzigen Suchanfrage. Ihr Lieben, wenn wir nicht scheitern wollen, dann müssen wir lernen, mit der Sünde umzugehen. Und dabei ist es wichtig, dass wir wissen, womit wir es zu tun haben. Du kannst deinen Feind nur besiegen, wenn du seine Stärken und Schwächen kennst. Und dazu hilft uns Jakobus 1. Ab Vers 3. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Genau das war bei David passiert. Genau das passiert mit uns. Es beginnt mit der Versuchung. Weißt du, die Versuchung ist noch keine Sünde. Aber wenn wir mit der Versuchung nicht richtig umgehen, dann ist es nur ein kurzer Weg bis zur Sünde. Wenn wir der Versuchung Zutritt zu unserem Herzen lassen, dann kommt es zwangsläufig zur Sünde. Weißt du, deshalb werden wir im Neuen Testament auch nicht aufgefordert, die Sünde zu bekämpfen. Wir sollen entweder vor der Sünde fliehen oder wir sollen die Sünde überwinden. Aber wir sollen keine Spielchen mit ihr spielen. Viele von euch wissen, ich war lange in Afrika. Wenn du irgendwo in Afrika mit einer Machete in der Hand im Busch arbeitest und sich eine schwarze Mamba im Sand schlängelt, dann solltest du nicht deine Machete zur Seite legen und versuchen, die Schlange zu streicheln. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht. Kleiner Angeberwissen, wisst ihr, warum die schwarze Mamba heißt? Nicht, weil sie schwarz ist, weil meistens ist sie so ein grauer Ton. Hier ist sie sogar ein bisschen heller. Sie ist schwarz, weil sie so ein schwarzes Maul hat. Also das Innere vom Maul ist pechschwarz. Sieht man hier so ein bisschen. Wenn du einen Feind hast, musst du wissen, mit wem du es zu tun hast. Die schwarze Mamba ist eine tödliche Schlange, die mit einem einzigen Biss, ein Biss, injiziert sie genug Gift, um 15 Erwachsene zu töten. Sie ist die schnellste Schlange, die sich mit einem Tempo von 20 Stundenkilometer fortbewegen kann. Also du musst Ausdauer haben, um vorher wegzulaufen. Für Benny ist es easy, aber für uns andere nicht so. Sie ist eine Schlange, der Nervengift sofort anfängt zu wirken und innerhalb von 15 Minuten durch Atemstillstand zum sicheren Tod führt. Also du brauchst schnelles Gegengift. Bei so einem Gegner ist es nicht ratsam, Spielchen zu spielen, sondern man sollte sich für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden. Mit der Machete die Schlange töten oder den Rückzug antreten und fliehen. Mit der Sünde ist es genauso. Wir finden in der Bibel die Aufforderung, vor der Sünde zu fliehen, zum Beispiel 1. Korinther 6,18, aber auch die Sünde zu töten, Römer 8,13. Wir hatten vor einem guten Jahr eine Serie über die 7-Cent-Schreiben in der Offenbarung. Falls euch das noch interessiert, ihr könnt es immer noch auf YouTube finden. Und da gibt es zweierlei Verheißungen. Es geht um die Verheißung, weiße Kleider zu bekommen. Sie stehen für Reinheit. Und die Verheißung, das Versprechen, vom Baum des Lebens zu essen. Beide Verheißungen sind wem gegeben? Den Überwindern. Unsere Aufgabe ist es, die Sünde zu überwinden. Um bis zum Ende zu kommen, um dieses Ziel zu erreichen, stellt sich die Frage, können wir dazu überhaupt was selber tun? Können wir selber irgendetwas dazu beitragen, um dieses Ende zu erreichen? Paulus schreibt in 1. Timotheus 4 an seinen Zögling, an Timotheus, hab Acht auf dich selbst, pass auf dich auf. Ja, das kennt man so, ja, pass auf dich auf, mein Junge. Aber der meint es, habe Acht auf dich. Das ist noch nach sorgsam. Da geht es um Achtsamkeit, um Resilienz, um ein neues Wort zu benutzen. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du solches tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Ein Auftrag mit zwei Aspekten. Ich muss auf mich selbst achten. Damit ist gemeint, ich muss wissen, woran ich scheitere. Nicht an den Umständen, sondern an mir selbst, an meiner eigenen Sünde. Und ich muss auf meine Lehre achten. Es ist eben nicht egal, was ich glaube. Es ist eben nicht, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Es ist wichtig, was ich glaube und was ich für ein Bild von Gott habe. Meine Theologie ist auch entscheidend, ob ich das Ziel erreiche. Wenn wir diesen Gedanken von der eigenen Sünde, an der wir scheitern, noch ein bisschen weiter verfolgen, möchte ich uns noch mitnehmen in eine Begebenheit im Alten Testament. Wir kennen, glaube ich, großteils die Geschichte von Kain und Abel. Ganz am Anfang sind wir, ja? 1. Mose, Kapitel 4. Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, sie sollten ein Opfer an Gott bringen und sie haben der eine die Früchte des Ackers und der andere von seiner Herde, weil er Schafhirte war, haben sie Gott geopfert. Das Opfer von Kain, die Früchte des Ackers, es war Gott nicht wohlgefällig. Und das Opfer von Abel, die Schafe, sie waren Gott wohlgefällig. Und jetzt ist was passiert im Herzen von Kain. In seinem Herzen hat sich Groll breit gemacht. In seinem Herzen hat sich Ärger über seinen Bruder breit gemacht. Weil sein Opfer akzeptiert wurde und meins wurde nicht akzeptiert. Also war er stinkesauer. Und er hat sich in seinem Herzen vorgenommen, seinen Bruder zu ermorden. Und dann spricht Gott in seiner Liebe, spricht er zu Kain, bevor er seinen Bruder umbringt. Das sagt Gott zu ihm. Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Also dieses Frommsein, da geht es um die Haltung des Herzens. Was ist da gerade drin in deinem Herzen? Und in dem Herzen von Kain war nichts Gutes. Er war in dem Moment nicht fromm und er war nicht frei, den Blick zu Gott zu erheben. Vor seiner Tür, da lauerte die Sünde. Und diese Sünde, sie hatte Verlangen danach, Kain zu verschlingen. Hier ist einmal mehr der Hinweis Gottes, welche zerstörerische Macht die Sünde hat. Sie lauert vor unserer Tür, sie hat Verlangen, sie will uns zerstören und verschlingen. Mit Sünde ist es doch so, dass wir am liebsten nichts damit zu tun haben wollen, oder? Wir wollen sie am liebsten verbergen und verstecken. Sünde ist unangenehm. Aber dann erleben wir doch immer wieder, dass die Sünde auch den einen oder anderen Sieg in unserem Leben davonträgt. Wir müssen auch immer wieder Niederlagen gegen die Sünde einstecken. Und ihr Lieben, eins ist mir wichtig. Solange wir hier auf der Erde sind, werden wir nicht ohne Niederlagen in unserer Auseinandersetzung mit der Sünde bleiben. 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Was uns als Christen ausmacht, ist nicht in erster Linie, dass wir keine Sünde in unserem Leben haben, sondern dass wir die Sünde in unserem Leben erkennen, dass wir sie beim Namen nennen und dass wir sie uns vergeben lassen. Und ich habe das Gefühl, wir übersehen ganz oft, wie außergewöhnlich das ist. Wir leben in einer Welt, wo die Menschen um uns herum ständig in Sünde zu Gott stehen. Hochmut, Geiz, Ungerechtigkeit, Selbstlosigkeit, Zügellosigkeit, Lüge, Betrug, Gier, Profitsucht, Egoismus, Machtmissbrauch. Wir können immer weitergehen. Diese Verhaltensweisen und Einstellungen sind in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft völlig normal geworden. Und die wenigsten Menschen erkennen sie als falsch und sündig an. Menschen, die solche Dinge als Sünde erkennen, tun das, weil sie Jesus erkannt haben. Als Christen sündigen wir zwar noch, hoffentlich weniger als vorher, aber wir sind nicht ohne Sünde. Und das Entscheidende ist jetzt, wie gehen wir mit der Sünde um? Wenn wir sündigen, dann führt es zu einem Schmerz in unserem Herzen über das eigene Verhalten. Es führt zu Buße und Umkehr und zum Bekenntnis der Sünde. Stell dir heute Morgen mal diese eine Frage. Was löst meine Sünde in mir aus? Meine Sünde. Nicht die Sünde meiner Frau, nicht die Sünde meines kleinen Neffen. Meine Sünde. Was löst meine Sünde in mir aus? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Vielleicht habe ich mich mit meiner Sünde arrangiert. Habe ich gelernt, mit meiner Sünde zu leben? Und habe ich vielleicht Methoden und Strategien entwickelt, dass keiner meiner christlichen Freunde etwas von meiner Sünde merkt? Oder bin ich zutiefst traurig über meine eigene Sünde? Bin ich schockiert und zerbrochen darüber, dass meine Sünde mich trennt von Gott? Dass meine Sünde mitverantwortlich ist dafür, dass Jesus am Kreuz sterben musste? Freunde, ich wünsche mir so sehr heute Morgen, dass wir wieder neu erkennen, wie heimtückisch und hässlich die Sünde ist. Und dass wir uns wieder hinwenden zu unserem Gott, zu unserem gnädigen Gott, mit unserer Not und Zerbrochenheit über unsere eigene Sünde. Und ein Weg, der in unserer freikirchlichen Tradition vielleicht nicht so fest verankert ist, ich formuliere es mal vorsichtig, ist der Weg der Beichte. Weißt du, da wo wir alleine mit unserer Sünde rumtun und die Holländer sagen so schön rumwursteln, ja, wo wir so rummachen damit und versuchen sie zu überwinden, aber immer wieder auf die Schnauze fallen, da fehlt es an dem schmerzhaften, aber heilsamen Schritt, Licht ins Dunkel zu lassen. Natürlich ist es unangenehm, Sünden zu bekennen. Niemand macht das gerne. Aber was ist unser Ziel? Wir wollen Überwinder werden. Und Überwinder werden wir nicht, wenn wir immer weiter alleine versuchen, das Biest einigermaßen im Zaum zu halten und Strategien entwickeln, dass in der Gemeinde keiner was davon mitbekommt. Das hilft uns nicht weiter. Das hast du schon die letzten 10 Jahre probiert. Was es braucht, ist Jakobus 5, Vers 16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Wenn wir neu erkennen wollen, was es für einen Wert hat, nicht allein zu sein in unserer Nachfolge, dann ist es wichtig, dass wir den Schritt zumachen auf den Bruder und die Schwester. Amundsen, er hat die Antarktis nur mit seinem Team erreichen können. Pastoren, die eingebunden sind in verbindliche Beziehungen, die haben einen deutlich längeren Atem. Wir sind nicht geschaffen und berufen, als geistliche Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Und ich möchte uns auffordern, in ehrlichen und offenen Beziehungen zu leben und einander darin zu begegnen. Wir alle, auch du, brauchen Geschwister an unserer Seite, die für dich beten und sich um dich sorgen, die dich in deiner Berufung unterstützen, die dir helfen, ein neues Verhalten einzuüben, die dir helfen, Gottes Kraftquellen zu erschließen, die mit dir trainieren, denen du Rechenschaft ablegst, die dich zurückbringen, wenn du vom Weg abkommst, die dich dabei unterstützen, deinen Charakter zu entwickeln, die mit dir den Weg gehen. Das Team kann sich gerne schon bereit machen. Und ich möchte uns zum Schluss einfach wirklich ermutigen und auffordern, dass wir ganz konkret einen oder zwei Geschwister suchen, mit denen wir so eng unterwegs sind und diese Dinge praktizieren. Ich möchte euch auch erinnern an die Möglichkeit, die Peter angeboten hat, in so einer kleinen Gruppe zusammenzukommen und die nächsten praktischen Dinge zu gehen, um die persönliche Berufung zu entdecken. Trag dich draußen am Infotisch ein und dann kommt es zur Terminfindung und dann wird bestimmt daraus auch weiteres Gutes entstehen. Amen.